und dass auf der anderen Seite er uns dann auch prägt und dass unser Leben auch von ihm beeinflusst wird und von dem, wie er ist. Und da passt ganz wunderbar der heutige Predigtext. Es ist ein Kapitel aus dem 1. Korintherbrief und es ist somit das bekannteste von Paulus. Das ist der Text, der oft als das Hohelied der Liebe bezeichnet wird oder hier bei der neueren Übersetzung, das Größte ist die Liebe. Ich denke, Sie wissen, worum es geht. Und bei so mancher Trauung suchen die Leute sich ja das als Grundlage ihres Hochzeitstextes und als Trautext aus. Das Größte ist die Liebe. Das ist ein sehr langer Text, ein ganzes Kapitel. Und ich habe gedacht, ich lese es so abschnittsweise vor in drei Abschnitten und erkläre dann die einzelnen Abschnitte, dass es nicht so ein Riesenblock wird. Ich beginne mit dem ersten Teil. Das ist dann 1. Korinther 13, Vers 1 bis 3. Paulus schreibt, wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm wie ein dröhnender Gong oder eine klingende Schelle. Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Wenn ich alles, was ich besitze, den Armen geben und sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. Der Begriff Liebe ist ja ein ganz schillernder Begriff, unter dem man ganz verschiedene Dinge verstehen kann. Und es kommt, denke ich, nicht von ungefähr, dass viele, die heiraten, sagen, wir wollen das als unseren Trautext haben. Aber es ist, glaube ich, zunächst mal wichtig zu fragen, was versteht der Paulus hier unter Liebe? Und das Tolle in der griechischen Sprache ist, dass es für das, was wir mit Liebe umschreiben, drei verschiedene Begriffe gibt. Und hier kommt einer dieser Begriffe vor. Der erste Begriff, den es im Griechischen gibt, das ist der Begriff, der heißt Philia. Man kennt es vielleicht von der Philatelie. Das ist so ein Hobby, das jetzt eher im Untergehen begriffen ist. Das ist die Liebe zu den Briefmarken, Philatelie. Als ich ein Kind war, haben das nur ganz viele gesammelt. Heute sind es, glaube ich, weniger. Philia, das ist so die Begeisterung für was oder auch die Sympathie, die Freundschaft, alles was damit zusammenhängt. Also Thema Freundschaft, Begeisterung, Sympathie wird mit Philia umschrieben. Dann gibt es den Begriff Eros, das ist denke ich auch verständlich, das ist die Anziehung von Mann und Frau. Und dann gibt es den dritten Begriff und den verwendet Paulus hier, der heißt Agape. Und dieser Begriff Agape, so nennen sich sogar manche freien Gemeinden und vielleicht haben Sie es auch schon gehört, diesen Begriff Agape, das ist das Wort, das verwendet wird für die Liebe Gottes zu uns und dann aber auch für unsere Nächstenliebe. Und wenn wir überlegen, was bedeutet unsere Nächstenliebe, wie soll die aussehen, dann müssen wir immer die Frage stellen, wie sieht Gottes Liebe zu uns aus, seine Agape zu uns. Und hiervon redet jetzt der Paulus, das ist sein Thema. Ihm geht es also nicht um die Sympathie und ihm geht es auch nicht um Erotik, sondern ihm geht es um Agape, ihm geht es um die Nächstenliebe, die sich an der Gottesliebe ausrichtet. Und da ist im ersten Abschnitt eigentlich eine ganz schöne Erklärung dafür da. Und zwar macht er so einen Fächer auf von dem, was man als Christ alles, ihr würdet vielleicht sagen, an Krassem erleben kann. Was sind krasse Dinge, die man als Christ erleben kann? Man kann zum Beispiel die Gabe haben, den Glauben so gut zu erklären, dass es andere auch sofort verstehen. Das wäre vielleicht was, wo manche sagen, ich kann das immer nicht so erklären, ich druck's da immer rum. Und wenn man jetzt reden kann, wie der Weltmeister, wie der Thomas Gottschalk, früher nur auf christlich, dann können wir sagen, das ist doch ein Ziel, so soll mein Glaube sein. Reden. Und dann kommt das andere Stichwort, wie wollen wir vielleicht auch, dass unser Glaube ist? Und es wird hier umschrieben, dass wir die Geheimnisse Gottes kennen und dass wir tolle Erkenntnisse von Gott haben. Damit meint der Paulus, dass wir Gottes Blick auf die Dinge haben. Wenn wir heute anschauen, wie es in der Welt zugeht oder wenn wir an andere Menschen denken, dann wissen wir ja oft nicht genau, was wir damit anfangen sollen und was Gott eigentlich davon hält. Ein Stichwort wäre ja zurzeit, was würde Jesus eigentlich in dieser Flüchtlingskrise machen, wenn er ein Politiker wäre? Das ist eine sehr schwierige Frage, kann ich nicht beantworten. Und da hat man vielleicht den Wunsch sozusagen immer, zack, sofort den Blick von Jesus, dass man die Antworten auf alle schwierigen Fragen hat. Das wäre das andere, wie man vielleicht seinen Glauben gern hätte. Und das dritte, das wäre die Bereitschaft, alles aufzugeben für Jesus. Man hängt ja als Mensch immer an unterschiedlichen Dingen. Es gibt zum Beispiel Leute, die sagen, mein Auto, das darf jeder ausleihen. Und es gibt andere, die sagen, ich leihe alles aus, aber nicht mein Auto. Und hier ist es jetzt, Glaube kann ja auch bedeuten, dass wir was loslassen müssen und hergeben. Und hier sagt der Paulus jetzt, ein Ziel wäre ja auch, dass ich so weit bin im Glauben, dass ich alles hergeben kann. Denk mal an den Stephanus, der bei seiner Steinigung, als er das Leben und alles hergibt, noch sich an Gott wendet und noch von Jesus erzählt. Auch heute gibt es das, wenn wir an die verfolgten Christen denken in so vielen Ländern, wie die, ich denke nicht alle, aber viele bereit sind, immer noch zu Jesus zu stehen. Ich weiß nicht, ob ich das machen würde, aber es wäre für mich schon ein Ziel im Glauben. Und jetzt sagt der Paulus, das alles wäre ja ein perfekter Glaube. Man kann wunderbar erklären, was der Glaube bedeutet. Man hat alle Erkenntnisse, sozusagen den Jesusblick in jeder Situation und man ist bereit, sein Leben herzugeben. Und dann sagt er, wenn aber jetzt hier diese Agape, die Liebe fehlt, dann ist das alles nichts wert. Die Agape ist also sozusagen der Inhalt von unserem Leben als Christen. Sie muss das unterfüttern, sonst ist das alles unnütz. Hier ein tolles Beispiel. Wenn die Liebe fehlt, die Agape, dann ist alles Handeln, das wir als Christen tun, all unser Verhalten, alles, was wir wirken, so wie eine klingende Schelle. Das ist so, denke ich, die Vorstellung von der Fasnet irgendwo in Oberschwaben, wo sie mit so Klingeln da durch die Gegend laufen. Da weiß niemand, was das eigentlich soll. Vor allem als Evangelischer weiß man, was wollen die denn da jetzt damit? Und so ist es auch, was soll der Glaube, wenn die Liebe fehlt, wenn die Agape fehlt. Und nach diesem ersten Teil erklärt es der Paulus dann noch ein bisschen tiefergehend im nächsten Abschnitt. Das ist Vers 4 bis 10. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch und überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig, sie lässt sich nicht reizen. Und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Viele Stichworte hier über das Thema, wie die Liebe sein soll, die Agape, und ein paar möchte ich rausgreifen und auch auf unser Leben als Christen übertragen. Das erste Stichwort, die Liebe ist geduldig. Ganz konkret die Frage, wie verhalten wir uns, Sie und ihr, wie verhaltet ihr euch, wenn was nicht gleich so läuft, wie ihr euch das vorgestellt habt? Was ist so im ganz Alltäglichen, wenn andere Leute Dinge nicht erledigen, wenn sie schlamper sind oder ewig für was brauchen? Ich denke, das ist klar, viele von uns werden ungeduldig. Und wir dürfen das auch mal anmahnen und sagen, jetzt kümmere dich da endlich drum. Wir müssen manchmal auch was fordern. Aber was hier gemeint ist, ist, dass wir Geduld mit den Menschen in ihrer Glaubensentwicklung haben. Die Glaubensentwicklung ist nämlich keine Leistung wie in der Schule, wo man Vokabeln pauken kann. Manchmal ist es ja so, dass wir denken, jemand ist im Glauben weitergekommen, er hat viel verstanden und dann platzt eine Frage aus ihm heraus, wo man denkt, der hat gar nichts geblickt. Und das, was wir jetzt, was unser Blick sein soll, ist ein Blick der Liebe, dass wir dann den oder die andere ermutigen und sagen, liest es nochmal in der Bibel nach, dass wir nochmal erklären, was es bedeutet. Ich habe ein Beispiel, ich glaube, das darf ich erzählen, ich habe es privat, glaube ich, auch schon mal erzählt. Wir haben einen Glaubenskurs gemacht in der alten Gemeinde und da war ein Mann und der hat ganz viel verstanden und dann ging es um das Thema Gebet und da hat er gesagt, Ich habe das jetzt kapiert, aber am besten ist immer noch, wenn man zum heiligen Antonius betet. Wir haben dann gedacht, du liebe Zeit, vielleicht ist unter uns auch jemand, der insgeheim so denkt. Aber da denkt man auch, Gebet ist das Reden des Herzens mit Gott und nicht das mit der Heilige oder so. Aber das war für mich ein Beispiel, wo man dachte, der ist ganz weit. Und dann hat er was doch nicht begriffen. Und wir haben ihm dann das erklärt und ich denke, der wäre auch mit einig, wenn ich das heute so sage. Auf jeden Fall, da muss man Geduld haben und es von Neuem erkläre und sage, Mensch, probier das nochmal aus. Geduld haben mit anderen Menschen. Und dann das Nächste, die Liebe ist nicht neidisch. Neid, auch das gibt es in unserem Leben. Ganz klassisch das 10. Gebot, man ist neidisch auf den Job von anderen, auf das schöne Haus, auf das Auto, auf Gesundheit, auf Gelingen, auf Erfolg von anderen Menschen. Und es gibt es aber auch, und dann wird es wirklich schräg und schwierig und traurig, es gibt auch den Neid auf den Glauben der anderen. Dass man sagt, Mensch, die anderen, die haben doch einen Glauben, so hätte ich es auch gern. Es gibt vielleicht auch den christlichen Neid auf andere Gruppen oder auf andere Gemeinden, wo man sagt, Mensch, so wie die wären wir auch gern. Oder warum kommen jetzt in die Gruppe so viele und wir sind so ein kleiner Haufen? Und dann nicht neidisch zu werden, sondern zu sagen, Gott hat eine ganz andere Perspektive und er sagt, ich möchte mein Reich an unterschiedliche Stellen bauen und ich habe einen Ort, an den er mich gestellt hat und dort möchte ich ihm dienen. Das ist die Herausforderung. Ich denke, dass viele Christen neidisch sind und sagen, wir wollen eigentlich wie die anderen sein. Aber Gott hat dich und sie an eine Stelle gestellt hier und in eine bestimmte Verantwortung und das ist unsere Aufgabe. Und an der soll man arbeiten im Aufblick zu Gott und nicht auf die anderen schielen und denken, da ist so toll, so wunderbar. Die Agape, die Liebe, ist nicht selbstsüchtig. Das hängt damit eng zusammen. Selbstsucht heißt ja, ich möchte schauen, dass ich groß rauskomme, aber es geht darum, dass Gottes Reich groß rauskommt. Wahrscheinlich gar nicht so einfach, das immer zu trennen. Aber wenn man sich am Abend vielleicht mal überlegt, was habe ich heute getan? Wo habe ich vom Glauben erzählt und ging es darum, dass ich groß rauskomme oder ging es um das Reich Gottes? Kann man sich, glaube ich, kritisch prüfen und da kriegt man auch ein Gefühl dafür, was dem Reich Gottes dient und was eigentlich nur mir selber dient. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Und jetzt kommt der Punkt für Männer. Die Liebe lässt sich nicht reizen. Also ich würde mal sagen, Männer neigen dazu, einen Reiz zu empfinden, wenn irgendwo Streit entsteht und man so ein bisschen aufeinander losgehen kann. Frauen haben wahrscheinlich andere Schwächen, aber das ist mal, so bin ich und so sind, glaube ich, etliche Männer, dass sie sich gern reizen lassen und dann so mal aufeinander losgehen. Früher konnte man das mit einem Prügel in der Hand machen, heute macht man es halt mit Worte oder mit anderen Dingen. Und hier jetzt der Paulus, die Liebe, die lässt sich nicht reizen. Das heißt, wir sollen prüfen, vor allem als Männer und natürlich auch die Frauen, ist das Thema, das jetzt dran ist und das man besprechen muss und wo es vielleicht auch zum Konflikt kommt, ist das wichtig, das um der Wahrheit willen zu klären oder geht es eigentlich darum, dass man nur die geistigen Waffen wetzt und aufeinander losgeht? Auch wenn man sich provoziert fühlt, das kommt ja auch vor, kann man doch kurz einen Schritt zurück machen und sagen, wie wird jetzt Jesus sich verhalten? Jesus war nicht einer, der immer den Kopf eingezogen hat. Wenn es wichtig war und wenn es um das Reich Gottes, um die Nachfolge ging, dann hat er Klartext geredet. Aber bei anderen Dingen konnte er sich auch völlig zurücknehmen. Es gibt die bekannte Geschichte, wo welche sagen, du musst die Erbstreitigkeit schlichten. Da hätte man jetzt menschlich auch sagen können, das ist toll, die wollen meine Kompetenz hier und ich mische mich da ein und dann sagt Jesus, da halte ich mich raus. Kann man also viel von ihm lernen. Sich nicht reizen lassen, sondern zu fragen, was ist wichtig, wo ist eine klare Position gefragt von der Wahrheit her und wo kann ich auch mal zurückstehen und nachgeben. Und dann der 5. Punkt, die Liebe, die Agape, verliert nie den Glauben und bewahrt die Hoffnung. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir die Hoffnung bewahren und den Glauben nicht verlieren. Es gibt ja im Leben von jedem Menschen Schicksalsschläge, so nennen wir das dann. Man könnte auch sagen, dass Gott uns was auferlegt oder zumindest zulässt, was Schweres. Und dann kann man sagen, ach, das hat doch keinen Wert. Das ist ganz oft das Thema der Psalmen übrigens, wenn man das durchliest, dass die Psalmbeter sagen, denen, die nicht auf Gott vertrauen, denen geht's gut und uns geht's schlecht. Das stimmt gar nicht, aber die haben das Gott gesagt, sie haben es zu ihm hingelegt, haben gesagt, Mensch, eigentlich haben wir das Gefühl, das stimmt gar nicht, dass es sich lohnt, dir zu vertrauen. Denk mal an eine Krankheit oder an Nachteile, die wir in Kauf nehmen. Und dann hier der Paulus, bewahrt die Hoffnung, die Liebe bewahrt die Hoffnung. Es könnte auch die Warum-Frage gestellt werden. Die Warum-Frage ist so eine halbe Resignation, wenn wir sagen, warum ist das so? Warum zum Beispiel jetzt aus Elternsicht gehen Kinder vielleicht einen Weg, den wir so nicht wollen? Warum sind sie nicht auf dem Weg des Glaubens? Als ein Beispiel. Oder wenn man unsere Gesellschaft anguckt und logisch denkt und vielleicht sagt, da geht eigentlich alles der Bach runter, früher war es besser und es steht eine Katastrophe bevor. Es gibt viele Gründe, den Kopf sinken zu lassen und zu sagen, ich habe keine Hoffnung mehr und habe keinen Glauben mehr. Ich denke immer wieder, besonders in unserer Zeit, an die Christen im Nahen Osten, wenn man sich überlegt, was die über Jahrhunderte hinweg für eine wichtige Rolle gespielt haben. Sogar unter der Herrschaft der Türken waren sie eine wichtige gesellschaftliche Gruppe. Und jetzt hat man den Eindruck, dass das Christentum dort aufhört. Wie geht es solche Leute oder wie geht es auch uns, wenn wir das Gefühl haben, der Glaube, der wird immer kleiner? Es ist gar nicht so leicht, dass man da die Hoffnung weiter bewahrt und dass man weiter den Glauben hat. Ich denke, uns können zum einen Personen aus der Bibel da helfen, wenn wir an Paulus und Silas im Gefängnis denken. Der Paulus hat die große Vision, dass er bis Spanien kommt und dort von Jesus erzählt. Und er sitzt im Gefängnis. Ja, eigentlich müsste man sagen, rein logisch ist doch da die große Mission am Ende. Und der Paulus, wir kennen die Geschichte, fängt an, Gott zu loben und er wird befreit, weil Gott sagt, ich möchte ihm nochmal eine Chance schenken und habe noch mehr vor. Und ganz ähnlich, finde ich, ist es auch mit den Christen in den Ländern, dass wir auch von denen viel lernen können, wenn sie nämlich weiter von Jesus erzählen und den Glauben nicht verlieren. Vor 2 Jahren war bei uns im Konfirmandeunterricht, wir waren der Gordon, war dabei, oder? War mal einer, ein Pfarrer aus dem Sudan, und von dem habe ich jetzt gehört, den bestellen sie permanent auf die Polizeiwache, befragt ihn die ganze Zeit, mehrmals am Tag, und sie wollen natürlich, dass der aufhört, und jetzt hat er weiterhin seine Gemeinde, hat weiter Gottesdienste gemacht, jetzt haben sie ihm verboten, am Heiligabend einen Gottesdienst zu machen, und dann hat er gesagt, dann mache ich meinen Gottesdienst am 24. Januar. Und dann war die Kirche voll und er konnte wieder von Jesus erzählen. Ich habe das vorher schon gesagt, ich wüsste gar nicht, ob ich sowas machen könnte, ob ich die Kraft hätte. Aber das ist der Mut des Glaubens oder der Liebe, dass man weiter die Hoffnung bewahrt und sagt, auch wenn außenrum Dinge schwierig werden, möchte ich trotzdem meinen Glauben leben und weitergeben. Die Liebe verliert nie den Glauben und bewahrt die Hoffnung. Jetzt noch ein Versuch. Und zwar ist es bei dem Text so, dass man überall da, wo Liebe steht, eigentlich Jesus einfügen kann. Und dann versteht man, glaube ich, auch ganz gut, vielleicht durch Geschichten, die wir von ihm kennen, was der Paulus meint. Ich lese den gleichen Abschnitt nochmal vor, indem ich immer Jesus einfüge, wo da Liebe steht. Jesus ist geduldig und freundlich. Jesus ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Jesus ist nicht selbstsüchtig. Jesus lässt sich nicht reizen. Und wenn man ihm Böses tut, trägt er es nicht nach. Jesus freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern er freut sich immer an der Wahrheit. Jesus erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, egal was auch geschieht. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatz, um den Text zu verstehen. Jesus, der uns gegenüber voller Liebe ist und dann einfach die Aufforderung an uns, dass wir uns von ihm prägen lassen und so sind und so handeln, wie er selber uns gegenüber gehandelt hat. Da werden wir immer scheitern, aber das ist der Anspruch an uns Christen. Jetzt noch zum Schluss der dritte Teil. Die Liebe wird niemals aufhören, selbst wenn Prophetie, das Reden in unbekannten Sprachen und die Erkenntnis vergehen werden. Jetzt erkennen wir nur wenig und auch unser prophetisches Reden offenbart nur wenig. Doch wenn am Ende das Vollkommene erscheint, wird das Wenige aufhören. Als ich ein Kind war, redete und dachte und urteilte ich wie ein Kind. Und als ich erwachsen wurde, legte ich das Kindliche ab. Jetzt sehen wir die Dinge noch unvollkommen wie in einem trüben Spiegel. Dann aber werden wir alles in völliger Klarheit erkennen. Alles, was ich jetzt weiß, ist unvollständig. Dann aber werde ich alles erkennen, so wie Gott mich schon jetzt kennt. Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei bleiben, aber am größten ist die Liebe. In diesem dritten Abschnitt, da ist dem Paulus wichtig, deutlich zu machen, dass das verbindende Glied zwischen unserem Leben hier und der Ewigkeit die Liebe und Jesus sind. Alles, was uns jetzt hier wichtig ist, zum Beispiel, dass wir die Bibel richtig verstehen, dass wir den Glauben weitergeben, dass wir uns richtig verhalten, das sind Dinge, die sind in dieser Welt. Und irgendwann werden wir dann in der Ewigkeit diese Dinge nicht mehr wichtig finden, sondern nur noch den Blick auf Jesus und auf seine Liebe. Und das Entscheidende für uns Christen ist, dass genau der gleiche Jesus, den wir hier erfahren und an den wir hier glauben, dann in der Ewigkeit bei uns sein wird. Es wird in der Ewigkeit vieles anders und vieles schöner und großartiger, aber gleich bleibt die Verbindung zu Jesus, dass wir mit ihm zusammen sind und dass wir uns auf ihn verlassen. Und das ist sozusagen dann die große Hoffnung, dass dann alles klar wird, dass aber Jesus und seine Liebe bleiben. Amen.